Moin moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute wieder mit einem, ja, so eine Mischung aus Interview und Systemvorstellung. Denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier direkt aus meiner lokalen Nähe. Hallo Christoph.
Ja, hallo Sebastian.
Servus. Wir können ja hier kann man ja Servus sagen, wir sind ja aus der fast gleichen Region. So weit von mir weg wohnst du gar nicht.
Ja, das ist in der Tat um die Ecke, ja.
Richtig, aber das ist nicht der Grund, nur die lokale Nähe ist jetzt nicht der Grund, warum wir uns heute unterhalten, sondern du hast ein eigenes Spiel entwickelt und das wollen wir heute vorstellen, aber halt eben auch dich, den Mann hinter dem Projekt, und dein Spiel heißt The Exalted Ones.
Ja, genau, so ist es.
Genau, und bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, stellst du dich doch erstmal vor und sagst uns mal und unseren Hörern, wer bist du? Wie bist du ins Hobby gekommen?
Ja, also ich bin der Christoph. Ins Hobby gekommen bin ich quasi durch Magic-Spielen. Ich hatte 2014 ein bisschen viel Freizeit und habe mitbekommen, dass es in Aschaffenburg eine Magic-Spielrunde gibt. Und ich habe, irgendwann in den 90ern, in der Realschulzeit, angefangen Magic zu spielen und hatte dann irgendwie gedacht, ja, warum nicht mal wieder die Karten auspacken? Und bin dann mal eines Donnerstagsabends nach Aschaffenburg gefahren zum Magic-Spielen. Und die Magic-Leute, die waren damals im Jugendtreff in der Hockstraße. Und in eben diesem Jugendtreff in der Hockstraße hat donnerstags der Asgard Aschaffenburg, einer der größten Tabletop-Vereine Deutschlands, eben seinen Spieletreff veranstaltet. Und ich habe mich da erstmal nur mit 10 Leuten, die ausschließlich Magic gespielt haben, getroffen. Und irgendwie kommt es dann natürlich dazu, weil um in den Magic-Raum zu kommen, musste man durch den Tabletop-Raum durchmarschieren.
Und clever gelegt.
Ja, unbedingt. Und auf jeden Fall kam ich da tatsächlich das erste Mal in meinem Leben überhaupt mit solchen Spielen in Berührung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt bis dahin. Und Magic, ich spiele immer noch ab und zu, aber eher selten. Tatsächlich hat mich damals dann, ich laufe so durch und sehe da irgendwelche Piratenschiffe und mega cool bemalte Figürchen. Und das erste Spiel, das ich damals tatsächlich angefangen hatte, war Freebooters Fate. Und ja, irgendwie kam dann eins zum anderen. Tatsächlich bin ich bei Skirmish-Spielen geblieben. Ich bin dann irgendwie über Malifaux zu Bushido, Infinity, Guild Ball und eben solchen eher, nennen wir es mal, regelwerkstechnisch schwergewichtigen Systeme dann gekommen. Freebooters spiele ich aktuell eher weniger noch. Ich habe eigentlich kaum noch Zeit, andere Systeme zu spielen, wenn dann hauptsächlich eben noch ein bisschen Bushido vielleicht und halt The Exalted Ones, weil da sehr viel Testspiel nötig ist, um so ein Spiel natürlich zu entwickeln. Ja, also
sehr cool. Das wundert mich nicht, dass wenn du beim Asgard reingekommen bist, dass du dann mit Freebooters Fate als erstes anfängst. Das ist ja ganz klar, ganz liebe Grüße an den Asgard von unserer Stelle hier aus. Der Flo ist da ja auch sehr aktiv und der macht ja nicht umsonst Ready Long Fall, ne? Da ist klar, dass du da piratisch geprägt wurdest.
Ja, unbedingt. Karriere. Ja, aber es ist auch ein sehr schönes Spiel. Ich mag es immer noch sehr, hab nur leider nicht die Zeit, mich dem entsprechend noch zu widmen. Aber es war zumindest mein erster Einstieg ins Tabletop-Hobby. Also
ja, ich habe tatsächlich auch, bevor ich überhaupt irgendwelche Tabletop- oder Rollenspielspiele gespielt habe, habe ich auch Magic gespielt. Das war auch ein schöner Zugang in so eine Fantasiewelt, total elaboriert und ausgearbeitet und aber auch mit der Möglichkeit, coole Kreaturen gegeneinander kämpfen zu lassen. Ja, es war schon ein schöner Einstieg. Magic spiele ich tatsächlich auch immer noch, wenn auch selten. Aber Magic spielst du auch noch, oder?
Ja, aber wenig. Also was Trading Card Spiele angeht, bin ich so ein bisschen mehr aktuell bei Flesh and Blood hängen geblieben, weil mir das vom System besser gefällt. Und da wechselt die Meta nicht so oft wie in Modern. Und ja,
das stimmt. Bei Magic muss man irgendwie dranbleiben oder halt in einem kleinen Kreis spielen, weil sonst ist es wirklich komplex. Aber darum geht's ja gar nicht. Du hast es ja schon gesagt. Du hast zwar mit Tabletop Freebooters Fate angefangen, aber jetzt spielst du vornehmlich dein eigenes System. Und darum soll es ja heute ganz besonders gehen. Erklär mir mal, worum es in The Exalted Ones geht. Was ist es?
The Exalted Ones ist quasi die analoge Umsetzung von MOBAs, also Multiplayer Online Battle Arena Spielen wie Dota, League of Legends, Heroes of the Storm und eben ähnlichen Computerspielen. Und das einfach auf den Tisch gebracht. Es ist so, dass, ja, ich kam zu der Idee dann irgendwie, weil ich früher als Kind eben viel solche PC-Spiele gespielt habe. Aber irgendwie, wenn man älter wird, ist der Zeigefinger immer langsamer und ja, sonderlich erfolgreich war ich ohnehin nie in den Computerspielen, aber mir hat das Spielsystem einfach sehr gefallen und ja, ich habe dann gedacht, ja, warum nicht dann einfach selbst mal versuchen, da ein Regelwerk umzusetzen und dann da ein Tabletop-Miniaturenspiel in diesem Universum dann einfach anzusiedeln. Und das Besondere ist, dass ich mich halt auch nicht irgendwo an, naja, ein gewisses Genre irgendwie auf ein gewisses Genre festlege, sondern ich sage halt, okay, ich habe Fantasy-Miniaturen, ich habe irgendwelche orientalische Miniaturen, ich habe auch Cyberpunks, ich habe ja so ein bisschen asiatisch angehauchte Miniaturen und kann die wild zusammen kombinieren. Ich habe keinen Fraktionszwang wie in anderen Tabletop-Spielen beispielsweise, sondern ich muss halt nur darauf achten, dass ich jede Klasse nur einmal verwende, so dass es eben nicht so ist wie beim Computerspiel. Der erste pickt seinen AD-Carry, der nächste sagt, oh, ich wollte aber eigentlich auch einen AD-Carry spielen und pickt dann noch seinen zweiten und so geht's dann weiter und weiter. Sondern, also in The Exalted Ones besteht die Verpflichtung, dass eben jede Klasse nur einmal verwendet sein darf, aber das ist die einzige Restriktion und ein Team besteht aus 5 Heldenminiaturen. Und so, ja, baue ich mir mein Team zusammen, ganz wild aus den Figürchen, die mir gefallen oder bei denen ich denke, dass es eine besonders gute Kombination ist aus Fähigkeiten beispielsweise. Also man ist so frei wie möglich in der Gestaltung seines Teams und kann sich da ein bisschen nach seinem eigenen Geschmack, aber auch nach seinen eigenen Strategien einfach Dinge ausdenken. Und jedes Spiel ist anders, obwohl der Aufbau immer gleich ist, weil einfach immer unterschiedliche Dinge passieren. Im Grunde genau wie beim digitalen Vorbild auch.
Okay. Also wer jetzt LOL und Dota noch nicht kennt, also League of Legends und die Defenders of the Ancient heißt es, glaube ich. Das so ein MOBA, diese MOBAs bestehen daraus, dass man eine Karte hat, die symmetrisch aufgebaut ist und in der einen Ecke ist die Basis von dem einen und in der anderen gegenüberliegenden Ecke ist die Basis von dem anderen und dazwischen gibt es 3 Wege und so ein paar Abkürzungen zwischendrin und man muss dann eben versuchen, diese Wege zu erobern und das macht man, da stehen Türme, zur Hälfte eigene, zur Hälfte die vom Gegner und man und so Minions, also so, ja, einfach nur so Monsterviecher und man muss eben versuchen, diese Lanes, also diese Wege zu erobern, um zu diesem zur feindlichen Basis zu kommen und die dann zu zerstören. Und das macht man, indem man eben die Türme zerstört, die komischen Kleingemüsegegner zerstört und aber auch gegen die Helden, die sich auch auf diesen Wegen befinden, irgendwie antritt und die dann wegmacht. Jetzt ist es ja bei deinem Spiel so, ich habe ein Probespiel gemacht, das war sehr schön, sehr taktisch. Wenn jetzt, man hat 5 Helden, aber wenn jetzt einer stirbt, dann ist der nicht komplett raus für die Runde, sondern der respawnt. Also der wird dann irgendwo zu einem gewissen Zeitpunkt, taucht er wieder auf an der Base und läuft dann wieder, kann dann wieder agieren und in seinen Weg reinlaufen. Und so muss man sich eben austaktieren und zur richtigen Zeit die Türme eliminieren und bis zu dieser Basis vorkämpfen, um die dann im besten Fall ja zu zerstören. Soweit richtig, ne?
Ja, genau, ja.
Als Inspiration haben die ja klar gedient, das hast du ja gerade gesagt. Und dann hast du halt aber diesen eigenen Twist gemacht mit, du baust halt Helden, die zwar in verschiedenen Fraktionen organisiert sein können, aber halt nicht müssen. Das hast du ja gesagt, kein Fraktionszwang. Aber du hast ja auch Fraktionen schon, ne?
Ja, genau. Aber die sind halt eher aus Storyzwecken da, um halt so ein bisschen so eine Hintergrundwelt einfach aufzubauen. Aber nicht, weil es irgendwie einen Einfluss auf das Spiel hätte oder so. Es geht halt einfach nur, um ein bisschen auch eine Hintergrundgeschichte mitzuliefern.
Und die haben halt auch so ein bisschen dann innerhalb der Fraktion haben sie schon ein zusammengehöriges Design, sag ich mal. Also ich habe zum Beispiel jetzt auf meiner Seite, als ich gegen Hannes gespielt habe, da hatte ich so, wie hieß die Fraktion? Das waren so Waldbewohner?
Ja, Alisanen heißen die. Ja. Das ist so eine Fantasy-Fraktion, hauptsächlich natürlich mit Dingen, die sich irgendwo im Wald abspielen. Mit einem Druiden, einer Dryade, quasi so einem Mischwesen aus Reh und Mensch noch und einem Zentauren beispielsweise und auch einer, naja, klassischen Bogenschützin, so Ranger-mäßig.
Die übrigens sehr, sehr cool ist. Die war voll der Matchwinner in unserem Spiel, die war klasse. Die fand ich super, den Charakter. Hannes hatte diese Wüstensohnartig angehauchte Fraktion mit auch ebenfalls 5 Modellen. Also man hat 5 Modelle pro Seite.
Genau.
Das, weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Und die unterteilen sich in 6 verschiedene Klassen.
Ja, so ist es. Ja. Also wir haben 6 Klassen. Wir haben einmal den Bewahrer. Das ist mehr oder weniger ein Tank. Also einfach ein Held, der viel einsteckt und hier und da so ein bisschen auch strategisch wichtig ist, weil er Leute festhalten kann, betäuben kann oder andere Dinge, die einfach den Gegner ein bisschen behindern an seinem Spiel. Die stehen einfach da und nerven mehr oder weniger, weil man so schwer eben wegbekommt. Dann hat man den klassischen Nahkämpfer, der aber nicht zu 100% Nahkämpfer ist in der Regel, sondern einfach grundsätzlich erstmal ein Nahkämpfer ist. Also er muss dann immer auf 1 Zoll beispielsweise an den Gegner ran, um den angreifen zu können, hat aber unter Umständen auch Fähigkeiten. Es ist so, in The Exalted Ones, jeder Held hat bis zu 3 Fähigkeiten und da gibt's dann halt Möglichkeiten, dass man eben mit einer Fähigkeit mehr als nur im Nahkampf agieren kann, dass halt auch ein Nahkämpfer mal eben auf 5 Zoll beispielsweise noch eine Fähigkeit ausführen kann. Aber grundsätzlich ist es halt der klassische Nahkämpfer. Dann gibt's den klassischen Fernkämpfer, der halt schießt. Und dann haben wir einen Magier, der mit magischen Fähigkeiten versucht, dem Gegner so hart wie möglich das Leben schwer zu machen. Da gibt's viel mit Flächenschaden beispielsweise. Die Magier sind so ein bisschen die mehrere Modelle gleichzeitig eben angreifen können. Dann haben wir den Unterstützer. Das ist der klassische Heiler oder Buffer, der meine anderen Modelle irgendwelche besseren Attribute gibt oder auch den gegnerischen Helden, dessen Attribute verschwächt einfach. Und dann haben wir als 6. Klasse den Assassinen. Der Assassine ist quasi die Alternative für den Magier. Also alle anderen 4 Klassen sind gesetzt. Ich muss einen Tank spielen, ich muss einen Nahkämpfer, einen Fernkämpfer und einen Unterstützer spielen und kann mich dann entscheiden, ob ich entweder einen Magier spielen möchte oder einen Assassinen. Der Assassine im Vergleich zum Magier ist eben mehr so auf ein Ziel beschränkt. Der Magier, habe ich ja erklärt, dass er viel so Fähigkeiten eben auch hat, die mehrere Ziele zugleich treffen können. Das haben die Assassinen jetzt weniger. Die wollen halt ein Ziel angreifen und dem den höchstmöglichen Schaden verursachen. Das sind so die Glaskanonen, die einfach reingehen, zuhauen und entweder sie schalten ihren Gegner zuerst aus oder fallen dann halt selbst zum Opfer. Ja. Genau, das sind die 6 Klassen, die wir haben.
Und es ist egal, aus welcher Fraktion ich die nehme, wenn mir jetzt zum Beispiel der Unterstützer Al-Sarah heißen.
Ja, genau.
Wenn mir der Unterstützer der Al-Sarah am besten gefällt, der trägt so einen großen Rucksack um sich rum und eine Wunderlampe und ich möchte den jetzt haben, dann kann ich den benutzen und nebendran kann ich aber auch meinen Cyberpunk-Mädel mit dem Gewehr stellen. Das ist kein Problem. Man kann sich das zusammenbauen, wie man das möchte. Und das finde ich das Coole daran. Dieses Spiel ist halt sehr kompetitiv, ne? Da ist jetzt nichts, dass man ein Szenario spielt oder so, sondern es ist halt ein sehr kompetitiver Wettkampf mit, du hast jetzt insgesamt 24 Modelle schon, ne? 24 verschiedene Charaktere, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, so ist es, ja.
Du hast 24 bis jetzt, der 25. ist irgendwie in der Mache. Und die sind alle unterschiedlich mit unterschiedlichen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Spezialattacken, die können alle leveln während des Spiels und aufsteigen, kriegen dadurch mehr Hitpoints, kriegen dadurch Fähigkeiten, können dann richtig, richtig stark werden, während sie im Spiel eben Erfahrungspunkte sammeln. Ja, das heißt, der Charakter, den du halt dir aussuchst, der verändert sich und je nachdem, wie du ihn einsetzt, wird er eben schneller leveln oder eben nicht. Und wenn du es schaffst, einen Charakter schnell zu leveln, dann ist der halt auch echt wirklich stark. Das habe ich gemerkt an meiner Bogenschützin, die dann am Anfang einen guten Start erwischt hat und dadurch hat der Johannes dann, ist der dann sehr ins Hintertreffen geraten, weil die ihn einfach ja übermannt hat, aber eben nur bis zu einem Punkt, wo die Gegner, die ich ausgeschaltet habe, wieder ins Spiel zurückgespawnt sind und da muss man dann eben wieder aufpassen. Also es ist sehr, sehr taktisch und hat großen Spaß gemacht, aber wenn ihr jetzt ein Spiel sucht mit einer, wo ihr ein erzählerisches Szenario wollt, dann ist das nicht so richtig das was für euch, ne? Aber so dieses Kräftemessen auf dieser Map ist halt, das ist schon echt mega spannend. Bevor wir jetzt in die Spielmechanik noch ein bisschen eintauchen, ich habe ja gerade gesagt, du hast 24 Modelle schon.
Genau, ja.
Die sind aber alle selbst gestaltet, ne? Du hast 24 Helden, so rum, nicht 24 Modelle, weil wir kommen da noch dazu, es gibt noch Umwelteinflüsse, aber du hast 24 Heldenmodelle und die sind alle für dieses Spiel gemacht worden, das sind deine Designs oder deine Designideen, aber da kannst du ja auch gerne mal ein bisschen was über den Schaffensprozess dieser Modelle sagen.
Ja, genau, also im Grunde sind die Ideen zu den Modellen also alle mehr oder weniger von mir, nur bin ich jetzt nicht selbst so der große Designer irgendwo und ich habe tatsächlich mal versucht oder mich am Sculpten selbst versucht, aber was da rausgekommen ist, das hätte niemand spielen wollen und ja, so kam ich dann eben dazu, mir da meine Leute zu suchen, die für mich eben diese künstlerischen Arbeiten übernehmen und habe mich dann eher auf die Mathematik und Regeln und so weiter dahinter beschränkt, weil das eher so mein Metier irgendwo ist, in dem ich mich eben wohlfühle und habe dann die Ausarbeitung meiner Ideen eben Leuten überlassen, die das besser können als ich. Im Grunde ist es so, dass ich eben versuche, jeden Helden irgendwo eine ganz individuelle Note zu verpassen. Trotzdem ist es so, dass zum Beispiel in dem Spiel, in dem du jetzt gegen den Hannes gespielt hast, eure beiden Nahkämpfer, deren jeweils erste Fähigkeit ist dieselbe. Das ist jetzt halt in dem Spiel so zufällig gewesen. Also es gibt schon eben Helden, die mal eine gleiche Fähigkeit haben, aber das kommt nicht oft vorher. Also insbesondere diese Fähigkeit kommt jetzt bei 24 Helden genau zweimal vor. Also sieht man schon, dass es doch sehr individuell ist. Und grundsätzlich ist es so, dass eben sehr wenige Fähigkeiten mehrfach vorkommen. Also außer eben diesem gibt's noch zwei weitere Fähigkeiten. Die eine kommt nochmal doppelt vor und die andere sogar dreimal. Aber das ist alles. Alles andere sind absolut unique Fähigkeiten, sag ich mal, die jetzt aktuell nur einmal im Spiel vertreten sind. Und ja, das spricht, denke ich, schon für eine gewisse Varianz.
Ja, auf jeden Fall. Und auch diese Kombinierbarkeit miteinander mit den Fähigkeiten ist ja dann auch immer wieder eine andere. Also es gibt Charaktere, die können andere festnageln, also praktisch am Ort, wo sie halt die Treffen festhalten. Und dann kann der nächste Charakter dann eben seine Attacke darauf anwenden oder man verhindert einfach ein Vorrücken vom Gegner. Also es ist ganz, ganz viel, was man auch so Synergien machen kann. Dass man sagt, ja, wenn ich jetzt das erst mache, dann passiert das, weil, das ist vielleicht auch wichtig, wenn ich was tue, dann kann der Gegner darauf reagieren, wenn er das sieht. Also der Held des Gegners, der kann dann irgendwas machen. Und da geht's dann um eine gewisse Reichweite, in der das passieren muss. Aber zum Beispiel hat das dafür gesorgt, dass Hannes einen Charakter verloren hat, weil er was gemacht hat. Und ja gut, das war die Unwissenheit. Hättest du nichts gesagt, Christoph, hätte ich es ja auch nicht gewusst. Aber dadurch, dass in meiner Nähe ein Charakter was getan hat, konnte ich mit meiner Bogenschütze nochmal auf ein Ziel schießen und das hat gereicht, um das zu Boden zu bringen. Und das ist dann eben, man muss sich halt sehr genau überlegen, was man macht und wann man seine Fertigkeiten einsetzt. Die kosten nämlich Mana.
Genau, also in dem Spiel ist es so, dass Fähigkeiten Mana kosten, wir unterscheiden in dem Spiel zwischen Basisattacken und Fähigkeiten. Basisattacken bzw. Basisangriffe, die sind entweder im Nahkampf oder im Fernkampf möglich, wobei jeder Held nur eins von beidem hat. Also habe ich entweder einen Nahkampfhelden. Bei Nahkampfhelden ist die Reichweite immer ein Zoll. So wird es relativ simpel. Die Fernkampfreichweite ist beispielsweise immer 4 Zoll. Das macht das Spiel auch relativ simpel, weil ich nie überlegen muss, okay, wie weit schießt jetzt der, wie weit schießt jener und so weiter, sondern ich habe da stehen auf meiner Profilkarte FK wie Fernkampf, dann weiß ich, alles klar, ich schieße 4 Zoll weit. Und nur Fähigkeiten, die haben dann eben also einzigartige Reichweiten beispielsweise, dass ich zum Beispiel jetzt mit der ultimativen Fähigkeit der Bogenschützin, die du jetzt so lieb gewonnen hast, mit der darf ich auch auf 8 Zoll Reichweite eben 2 Fernkampfattacken abfeuern mit ihrer R-Fähigkeit. Also die Fähigkeiten bei mir, bei The Exalted Ones, habe ich dem Computerspiel nachempfunden. Beispielsweise wird in den Computerspielen die erste Fähigkeit mit dem Q ausgelöst. Deshalb steht auf den Charakterkarten bei The Exalted Ones vor der ersten Fähigkeit beispielsweise immer ein Q. Bei Maivi, der Bogenschützin von dir, wäre das beispielsweise dann die Salve. Das W ist dann eben die zweite Fähigkeit. Und da wir nur 3 Fähigkeiten haben, überspringen wir dann das E, weil das auf der Tastatur die nächste Taste wäre, und haben dann direkt das R. Und um eben diese Fähigkeiten auszulösen, muss ich Mana zahlen. Das heißt, mache ich einen normalen Basisangriff im Nahkampf oder Fernkampf, kostet mich das kein Mana. Möchte ich aber eine Fähigkeit eben verwenden mit meinem Helden, dann muss ich das Mana dafür zahlen und muss dann beispielsweise für eben diese ultimative Fähigkeit mit dem doppelten Angriff auf 8 Zoll Reichweite 3 Mana mit Maivi bezahlen. Und sie hat eben nicht sonderlich viel Mana zur Verfügung, weil sie ein klassischer Fernkampfheld ist. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Ressourcenmanagement. Wenn ich jetzt viele starke Fähigkeiten in einer Runde verwende, habe ich in der nächsten Runde nicht so viel Mana zur Verfügung, weil Helden nicht ihr komplettes Mana wieder regenerieren, sondern jeder Held hat einen Mana-Regenerationswert und der ist eben auch von Klasse zu Klasse und von Held zu Held einzigartig. Schützen regenerieren tendenziell eher nicht so viel Mana, weil die wollen ja ihren Schaden hauptsächlich über ihre Basisangriffe austeilen, in denen sie einfach immer wieder und wieder und wieder mit starken Profilwerten ihre Gegner beschießen und die Fähigkeiten nur so situativ, um jetzt einem noch den Rest zu geben oder um eben mir strategisch irgendwelche Vorteile zu bringen, da mal eben ihre Fähigkeiten nutzen. Und ja, da muss ich eben aufpassen, dass ich dann nicht mit dem Mana irgendwo leer laufe. Also es ist auch sehr viel Ressourcenmanagement.
Mana ist nicht die einzige Ressource, die man hat. Also wenn wir jetzt mal gehen wir mal so einen Beispielzug jetzt durch, dass ihr mitbekommt, wie so ein Zug abläuft. Ich sag jetzt zum Beispiel, ich aktiviere jetzt meine Heldin, meine Bogenschützin, und schieß auf einen dieser, da laufen so Golems rum, beziehungsweise die stehen da rum und beschützen die Türme. Und ich schieße jetzt auf so einen Golem, um den umzubringen. Und dann bekomme ich dafür Gold und Erfahrungspunkte. Und Gold ist nämlich die andere Ressource. Die Erfahrungspunkte, die ticken halt ganz normal hoch, wie man halt Erfahrungspunkte sammelt. Und je mehr man hat, desto mehr Fähigkeiten schaltet man frei und auch desto mehr Lebenspunkte. Und es gibt, wie viele Stufen gibt es insgesamt, kann man erreichen?
5.
Ne? 5, ja. Dann, also 5 ist dann die Maximalstufe. Und dann habe ich das Gold und dann mache ich meine nächsten Aktionen und bringe vielleicht noch den anderen Golem um und krieg dann wieder Gold. Und ich kann mir dann von diesem Gold Gegenstände kaufen. Das ist eben auch wie bei Dota oder LOL. Also Dota kenne ich, LOL ist wahrscheinlich genau das Gleiche, in sehr bunt. Und damit kann ich mir dann zum Beispiel einen besonderen Handschuh kaufen und der Handschuh gibt mir dann plus einen Attackewürfel.
Ganz genau.
Oder ich kaufe mir als Magier einen Hut und damit kann ich dann besser zaubern. Und so kann ich meinen Charakter eben zusammenbauen. Ich kann mir schnelle Stiefel kaufen, ich kann mir alles Mögliche zusammenkaufen von dem Gold. Und wenn ich es schaffe, einen Helden umzuschießen, dann kriege ich halt wesentlich mehr Gold. Und nicht nur ich, sondern mein ganzes Team bekommt Goldmünzen und kann dann damit eben auch schon wieder was kaufen. Und der günstigste Gegenstand sind, glaube ich, 4 Gold, oder?
3.
3, genau. Und ab da kann ich dann eben schon was machen. Das heißt, 2 Golems und irgendwo auf dem Feld fällt jemand einen Helden, dann kann ich mir davon schon ordentlich was kaufen. das ist dann schon cool, wenn man dann anfängt, so seinen Charakter auszurüsten und zu gucken, in welche Richtung möchte ich den denn bauen? Also was möchte ich denn machen? Will ich einen super schnellen Helden haben oder will ich lieber jemanden haben, der feststeht und rumballern kann oder soll der zaubern und so? Das ist schon sehr, sehr cool. Wie viele verschiedene Gegenstände hast du denn in deinem, das ist so ein Kartendeck?
Genau, ne? Das ist so ein Kartendeck. Tatsächlich habe ich die Anzahl jetzt nicht im Kopf, aber ich meine, es sind so knapp 20 Gegenstände, die es aktuell gibt. Und also es ist nicht ganz richtig, was du jetzt gesagt hast. Wenn zum Beispiel, wenn jetzt man einen Helden ausschaltet, bekommt eben nicht das ganze Team Gold, sondern nur in 4 Zoll um den ausgeschalteten Helden bekommen jemand dann noch Unterstützungsgold. Und wenn ich aber beispielsweise einen Turm ausschalte, dann bekommt das ganze Team Gold und Erfahrungspunkte. Das heißt, Türme geben global, egal ob die meine Helden ausgeschaltet sind oder nicht, die bekommen trotzdem, auch wenn sie quasi ausgeschaltet neben dem Spielfeld stehen, Erfahrungspunkte und Gold, wenn ein anderer meiner Helden einen Turm ausschaltet. Und deshalb sind Türme einfach mega wichtig, um in dem Spiel voranzukommen, weil mein ganzes Team was davon hat, wenn ich mir einen Turm hole. Und um jetzt auf die Gegenstände dann zurückzukommen, jeder Held darf bis zu 3 Gegenstände halten. Er darf aber keinen Gegenstand doppelt halten. Und es ist auch so, dass wenn ich beispielsweise, du hast eben den Handschuh angesprochen, es gibt einen Handschuh, der gibt mir beispielsweise einen Würfel mehr, wenn ich eine normale Basisangriff eben mache, weil er meinen Nahkampf- bzw. Fernkampfwert erhöht. Und der kostet mich 4 Gold jetzt beispielsweise. Und dann gibt's aber, also der Handschuh heißt beispielsweise Kraftverstärker, der hat jetzt aber nochmal ein Upgrade, nennt sich dann Wumms-Multiplikator. Dieser kostet dann 7 Gold und ich muss aber den Kraftverstärker bereits besitzen. Dann geht der Kraftverstärker zurück in den Shop quasi und ich erwerbe dann das Upgrade für 7 Gold, habe also insgesamt 11 Gold ausgegeben, habe dann aber plus 3 Nahkampf und Fernkampf und habe eben 3 Würfel mehr, wenn ich eine Attacke ausführe.
Was echt viel ist.
Das ist sehr viel, ja.
Also dazu muss man halt sagen, eine Attacke würfelt man aus, indem man eine Zielzahl überschreiten muss, die davon abhängig ist, wie gut der Gegner verteidigt. Also zum Beispiel, sagen wir mal 5 plus und dann musst du eben, hast du 7 Würfel zum Beispiel und musst dann halt über die 5 würfeln und jeder Wurf über 5 ist ein potenzieller Schaden. Davon wird dann noch gegebenenfalls eine Rüstung abgezogen und das, was übrig bleibt, sind eben die Schadenspunkte.
Genau. Jeder Held darf bis zu 3 solcher Gegenstände eben dann am Ende besitzen und darf aber nur keinen der Gegenstände doppelt besitzen. Was aber beispielsweise nicht ausschließt, wenn ich jetzt beispielsweise das Beispiel von eben, kaufe mir erst den Kraftverstärker, dann hole ich mir in der nächsten Runde beispielsweise den Wumms-Multiplikator, weil ich 7 Gold gesammelt habe, dann habe ich ja keinen Kraftverstärker mehr, also kann ich den wieder kaufen. Ich darf den nur nicht nochmal zum Wumms-Multiplikator upgraden, sondern muss dann eben bei dem Ausgangs-Item bleiben, mehr oder weniger, und darf dann noch einen dritten Gegenstand meiner Wahl beispielsweise erwerben. Also so sind quasi die Restriktionen, wie ich Gegenstände erwerben darf dann, ja.
Ja, das ist schon ganz cool, wenn man dann, weil hier eben auch die Gegenstände können auch nochmal so ein Zünglein an der Waage sein. Also das ist jetzt nicht so, dass die halt, dass es nichts wert sein kann irgendwie, sondern das ist schon, man merkt das schon, das ist echt cool. Und es macht auch Spaß, dann den Helden so nach und nach auszurüsten und zu sagen, ha, guck mal hier, jetzt habe ich mir einen Handschuh gekauft, als nächstes kaufe ich mir das Schwert und dann geht's aber richtig ab. Das ist halt schon sehr cool und sehr belohnend auch. Vielleicht sollten wir auch noch sagen, dass es diesen Jungle, wie es denn auch in Dota und LoL gibt, also diese Umwelteinflüsse, sag ich mal, die gibt's ja bei dir auch.
Ja, also ob jetzt Umwelteinflüsse das Richtige wäre.
Naja gut, okay, wilde Monster, ja, genau. Auf der,
also es
Karte.
Gibt eben neutrale Kreaturen und Monster heißen die in The Exalted Ones. Kreaturen sind dann eher klein. Aktuell gibt's da 2 verschiedene. Das ist einmal der Panther und einmal der Igu und die stehen eben im Dschungel. Und die stehen mehr oder weniger zwischen den Wegen der jeweiligen Teams. Also in The Exalted Ones spielt einer eben Team Rot und einer Team Blau und hat dann 3 Wege und die treffen sich dann in der Mitte der Karte. Also die Spielmatte ist 36x36 Zoll und die Aufstellungszonen, vielleicht zum Erklären erstmal, sind jeweils in einer Ecke sich gegenüberliegend. Das heißt, beispielsweise Rot unten links und Blau oben rechts und dann geht ein Weg diagonal durch diese 36x36 Zoll Matte, ein Weg, der führt am unteren Rand der Matte entlang und eine am oberen Rand entlang. Und zwischen diesen drei Wegen ist dann ein Gebirge und in diesem Gebirge gibt's eben einen Dschungel. Und auf der linken Seite des Dschungels ist dann immer der Platz des Panthers und auf der rechten Seite des Weges ist der Platz für den Igu. Und ich kann mit meinen Helden da vorbeimarschieren und kann dann eben bei diesem Panther den entsprechend angreifen und kann mir als Belohnung dann Gold und Erfahrung für diesen Panther einsammeln. Und die Kreaturen, die spawnen quasi in jeder Runde neu. Das heißt, ich kann die in jeder Runde eben wieder mitnehmen, um eben Geld, also Gold und Erfahrungspunkte zu sammeln. Und dann haben wir die Monster. Das ist einmal Draco, also ein Drache, und Sydra, das ist eine zweiköpfige Kobra. Die befinden sich auf der Mittellinie des Spielfelds. Es gibt zwischen den drei Wegen, also in der Mitte des Spielfelds, dann noch einmal einen Weg, der auch quer über die Matte eben läuft, diagonal. Und an diesem Weg befindet sich eben auf der einen Seite der Drache und auf der anderen Seite die zweiköpfige Kobra. Und die bringen mir auch wieder entsprechend natürlich wesentlich mehr Geld und Erfahrung als die kleinen Kreaturen und bringen zusätzlich auch noch Buffs, wenn ich die ausschalte. Beispielsweise, wenn ich den Draco ausschalte, dann bekomme ich den bis zum Ende der aktuell laufenden Runde auf meine Basis gestellt, damit ich eben daran erinnert werde, dass ich den jetzt gerade ausgeschaltet habe, und mein Team bekommt dann bis zum Ende der Runde plus 1 Nahkampf und Fernkampf. Wenn ich beispielsweise die Sydra ausschalte, dann bekomme ich plus 1 Magieresistenz und Rüstung. Also die erhöht meine Resistenzen. Der Drache macht mich stärker im Schaden austeilen und die Sydra lässt mich halt besser Schaden einstecken. Und so ist es halt natürlich auch, man sollte probieren, natürlich so früh in der Runde wie möglich eins der großen Monster auszuschalten, um möglichst lang was von dem positiven Effekt am Ende zu haben. Also auch da sehr viel Taktik.
Weil man muss natürlich einen Helden abstellen, der das dann macht.
Genau.
Und dann muss man aber einen nehmen, der das auch schafft.
So ist es.
Aber wenn man den nimmt, der das schafft, der Drache zum Beispiel hat 10 Lebenspunkte, wenn man dann jemanden nimmt, der das schafft, dann könnte dieser Charakter aber ja auch einen Helden angreifen, weil der ja dann schon ziemlich stark ist. Und das ist, da muss man wirklich überlegen, wann macht man das, wie macht man das am besten. Das ist schon nicht ohne, weil eigentliches Ziel ist ja, die Basis des Gegners zu zerklopfen. Und das geht nur, wenn man Türme beseitigt vorher. Und die sind jetzt auch nicht ohne. Die halten viel aus und die teilen auch Schaden aus. Schießen auf jemanden automatisch, wenn man zu nah dran kommt, gibt's dann Wege, das zu umgehen. Aber ist jetzt auch nicht ohne, muss man eben auch aufpassen, wie man das dann macht. Also man muss auf sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig achten. Das macht es meiner Meinung nach aber auch so spannend und gibt eben da noch die Möglichkeiten, viel zu tun, auch wenn man gerade ins Hintertreffen geraten ist.
Ja, unbedingt. Also die Möglichkeit zurückzukommen, die ist eigentlich immer gegeben, insbesondere dadurch, dass beispielsweise Helden, die potenziell viel Schaden austeilen können, das sind natürlich hauptsächlich dann die Assassinen, die Schützen und die Magier, dass deren Lebenspunkte sehr niedrig sind im Vergleich eben zu den Bewahrern und anderen Helden, so dass die natürlich immer mal Gefahr laufen, wenn der Gegner entsprechend gut würfelt, auch mal schnell ausgeschaltet zu werden, auch wenn die schon 3 gute Gegenstände haben oder viel Erfahrung. Und insbesondere ist es auch so, wenn dann eben auch ein starker Held beispielsweise den Drachen angreift und schafft ihn nicht mit dem ersten Schlag, was ohnehin quasi unmöglich ist, dann schlägt der Drache natürlich zurück und das tut er gar fürchterlich. Und in der Regel steckt dann der Held schon ein bisschen Schaden ein. Und so kann dann der Gegner natürlich sich da eben wieder zurück ins Spiel bringen, indem er einfach eine Schlüsselfigur des gegnerischen Teams mal glücklich ausschaltet. Also es gibt zwar schon ein bisschen so einen Snowball-Effekt, aber es ist nicht so, dass wenn jetzt ein Team ja mal kurz die Überhand hat, dass es die auch bis zum Ende des Spiels behält, sondern das Spiel kann sich sehr schnell drehen, wenn ich einen Schlüsselhelden des Gegners früh in der Runde ausschalte und er dann die restliche Runde ohne seinen stärksten Helden spielen muss, dann dreht sich das Spiel sehr schnell auch mal wieder in die andere Richtung. Also
ja, dann sollte man dazu sagen, eine Runde besteht aus 5 Aktivierungen. Aber wen ich da aktiviere, das ist mir selbst überlassen. Wenn ich jetzt fünfmal die gleiche Heldin aktiviere, so wie ich das, also ich habe, glaube ich, viermal die gleiche Heldin aktiviert, die Bogenschütze, deswegen hat die auch so viel Chaos angerichtet, das kann ich halt machen, dann passiert aber auf dem Rest vom Feld halt nicht viel.
Ja, so ist's.
Also, ne, und immer wenn ich dran war mit meiner Heldin oder meinem Helden, ist mein Gegner dran. Und dann macht der das. Und der kann natürlich auch dann sagen, ja gut, wenn du jetzt immer die nimmst, dann bist du ja selber schuld, dann klopfe ich dich halt in der Mitte zu Matsch und greif da halt deine Gegner an. Und man muss da immer gucken, es ist so ein bisschen so ein Spiel mit, okay, ich gebe dir jetzt das da drüben, weil das kann ich jetzt gerade nicht verhindern, aber dafür nehme ich dir hier was weg. Also da muss man echt aufpassen, weil man muss dann auch als, das habe ich dann auch gemerkt, ich musste dann auch aufhören, mit meiner Bogenschützin da Chaos zu veranstalten, weil sonst meine Mitte gefallen wäre und dann hätte ich eben auch verloren, weil jeder Held, den du verlierst, gibt Siegespunkte für den Gegner und die Türme auch und man muss eben eine gewisse Siegpunktleiste füllen. Ich weiß nicht, wie viele Siegpunkte es sind, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
12.
So, und wenn diese aber erreicht ist, hat man gewonnen.
Genau.
Das ist aber nicht so leicht.
Es geht schneller, als man denkt, sagen wir es mal so. Aber ja, wer zuerst 12 Siegpunkte erreicht, der hat gewonnen. Und es gibt aktuell keine Situation, in der beide gleichzeitig scoren können. Also es gibt auf jeden Fall einen Sieger, weil einer die 12 als erstes erreicht. Also im Grunde ist es so, man kann entweder spielen quasi bis zum Ende, bis das Artefakt ausgeschaltet ist, oder eben bis 12 Siegpunkte. Wenn man aber bis 12 Siegpunkte spielt und einer schaltet das gegnerische Artefakt aus, dann ist das Thema auch durch, dann endet das Spiel auch sofort. Aber da das Artefakt 6 Siegpunkte bringt, sollte dann auch Spielpunkt, also siegpunkttechnisch das Ziel erreicht sein in dem Moment. Ja,
ja, das stimmt, ja.
Vielleicht dann, um das mit den Aktivierungsphasen da nochmal kurz zu erläutern. Also du hast ja schon richtig gesagt, dass es eben 5 solcher Phasen pro Spieler gibt, aber in jeder dieser Aktivierungsphasen hat jeder Spieler eben 2 Aktionen, die er ausführen kann. Also jeder Spieler ist 5-mal dran und hat in diesen 5 Aktivierungsphasen 2 Aktionen und auch diese beiden Aktionen, die kann ich auf meine Helden verteilen, wie ich das möchte. Das heißt, ich kann hergehen und kann einen Helden 2-mal aktivieren oder sagen, nee, ich möchte den beispielsweise jetzt den Bewahrer einmal aktivieren und einmal den Schützen aktivieren und kann so die Aktionen frei auf meine Helden quasi verteilen, wie ich das möchte. Es gibt also keine Beschränkungen, dass ich einen Helden nur so und so oft aktivieren darf.
Aber wie gesagt, es zieht halt immer eine Reaktion nach sich.
Genau, ja.
Das ist halt das, ne? Man muss immer gucken. Wenn ich jemanden angreife, kann der zurückschießen.
Ja.
Zum Beispiel.
Um das mit den Reaktionen vielleicht kurz zu erklären, alle Helden bei The Exalted Ones haben 10 Zoll Sicht und 360 Grad Sicht. Das heißt, die sehen alles um sich rum in 10 Zoll und können reagieren auf alles, was sie sehen. Also es ist auch nicht so, du hast vorhin beispielsweise angesprochen, dass du dann mit deiner Schützin reagieren konntest. Also nicht so, dass die Reaktion als Ziel das Modell haben muss, das gerade aktiv ist, sondern ich kann mit der Reaktion auch andere Ziele angreifen. Also beispielsweise Modell A ist aktiv, ich reagiere mit B und greife C an, also um es jetzt einfach auszudrücken. Ne? Ich kann mit den, also die Reaktionen sind einfach zusätzliche Aktionen, die mir der Gegner schenkt, die ich dann frei verwenden kann. Allerdings ist es so, dass pro Aktion gibt es auch nur eine Reaktion. Das heißt, auch wenn mehrere meiner Helden zum Beispiel eine Aktion des Gegners sehen, muss ich mich, bevor der Gegner seine Aktion ausführt, entscheiden, mit welchem Helden ich reagiere und was denn meine Reaktion auch sein soll. Das heißt, ich weiß in dem Moment noch nicht, ob dann das Modell beispielsweise, mit dem ich reagieren möchte, am Ende überhaupt noch steht oder nicht. Und muss aber mich bereits festlegen, ob ich dann eben das Risiko eingehen will, mit dem Modell zu reagieren, das beispielsweise angegriffen wird, oder lieber auf Nummer sicher gehen und eben mit einem Helden die Reaktion ansagen, das nicht angegriffen wird.
Das war ein kleiner Überblick über die Mechanik, da steckt aber noch mehr drin. Das ist aber viel. Es ist aber trotzdem so, dass man das, also das jetzt zu erklären, ohne dass ihr das Spielmaterial seht, ist ein bisschen schwierig. Aber vor Ort mit dem Material ist es sehr intuitiv dann. Also man muss es erstmal gehört haben, aber dann kann man das auch schnell spielen. Also das ist jetzt nicht überkomplex, dass es irgendwie unnötig kompliziert wäre oder so, sondern man spielt dann und man merkt dann, ah, okay, ich muss jetzt das machen, jetzt muss ich das machen, ich will darüber laufen. Und alle Werte sind auch auf den Karten, die bei den Modellen dabei sind. Und da möchte ich mich jetzt mal dem Spielmaterial ein bisschen zuwenden. Wir haben ja schon gesagt, die Miniaturen der Helden, 24 Stück gibt's, die sind alle selbst erstellt mit deinen Ideen und von Künstlern gemacht dann eben. Aber das ist ja noch nicht alles. Du lieferst ja auch eine ganze Menge an Zubehör und an die Dschungelmodelle gibt's ja dann auch noch, die Türme, die Golems und so. Erzähl da doch mal ein bisschen was drüber.
Ja, genau. Also das ist so, für das Spiel braucht es natürlich eine ganze Menge an Modellen, weil es, durch das eben jeder Spieler hat 6 Türme, ein Artefakt, 24 Golems und eben seine 5 Helden. Und wenn ich das zu zweit spielen möchte, brauche ich das Ganze natürlich doppelt. Dann gibt es noch die Kreaturen und Monster im Dschungel, das heißt zweimal den Panther, zweimal den Igu, einmal die Kobra und einmal den Drachen. Da kommt schon Material zusammen dann. Und die Golems beispielsweise, die sind relativ klein, kommen am Ende auf 25 mm Basis. Und die Helden, die produziere ich aktuell mit der Tenen Rose, die beispielsweise auch für Freebooter Miniatures produzieren oder die frühen Guild Ball Modelle gemacht haben und Drowned Earth und was weiß ich, für wen noch alles. Also durchaus eine renommierte Firma, die Modelle gießt. Und die Golems und die Heldenminiaturen, die sind aus Zinn, genau wie auch die Dschungelkreaturen und Monster aus Zinn gegossen sind. Und die Türme und das Artefakt beispielsweise, die sind in Siocast-Resin gegossen. Also alles hochwertige Materialien, sag ich mal. Dann haben wir die Spielmatten beispielsweise, die produzieren wir auch mit Deepcut Studio, also auch eine, denke ich, bekannte Größe im Bereich Tabletop- und Miniaturenspiele. Und du hast ja kürzlich auf das Szenario dir kurz auch selbst mal ein Bild machen können.
Ja, das Material ist wirklich super. Also du bietest es in verschiedenen Sets an.
Genau, ja.
Da kommen wir dann auch gleich dazu. Zum Beispiel die Spielmatte, die ist 36x36 Zoll. Und wenn ich die jetzt kaufe, dann sind da alle Spawnpunkte drauf. Da sind alle Positionierungspunkte drauf für die Dschungelkreaturen und für die Türme und so.
Genau.
Das heißt, ich kaufe diese Matte, leg die hin, fertig.
Genau.
Dann kann ich das auf jeden Fall schon spielen. Ich brauche keine 3D-Matte oder keine Platte, so wie du die jetzt da gebaut hast. Zu Präsentationszweck natürlich, sondern das ist mit der Matte, ist das abgedeckt. Und dann gibt's eben noch die Kartenmatte, wo ich meine Helden dann drauf mache. Das ist halt wie so ein Battleboard halt. Da lege ich dann meine Helden rein. Da gibt's dann die Ausrüstungsslots. Das zählt dann meine Siegespunkte hoch. Das zählt mein Mana hoch und mein Gold. Und all das kann ich da hinlegen. Es ist alles sehr schön durchdacht, muss ich sagen, und schön lesbar. Das heißt, da braucht jeder Held dann auch eben eine. Es ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Also man kann jetzt nicht mit 8 Leuten da spielen, das wird nicht klappen, aber es ist halt ein Duellspiel. Dann lieferst du ja auch noch einen Haufen Token. Die gibt's ja auch noch. Also es gibt Schablonen für die Treffer. Da gibt's ja so bestimmte Angriffe, zum Beispiel so eine Salve, wie wir das vorhin schon gesagt haben, von der Bogenschützin. Das hat dann so eine Schablone irgendwie, so eine 45-Grad-Schablone. Aber du hast auch noch Verwundungsmarker und Statuseffekte und so Zeug. Das bietest du ja auch noch alles an, ne?
Genau, ja. Im Grunde biete ich alles an, was man eben für das Spiel benötigt. Das sind die Statuseffektmarker, dann Schadensmarker beispielsweise für die Türme, weil ich für die Türme jetzt keine extra Profilkarten habe, sondern die Profilwerte stehen auf der Schnellreferenz, um das eben schnell einblicken zu können während dem Spielen. Und dann gibt es eben kleine Schadensmarker mit 1 und 3 Schaden, die ich dann eben an dem Turm platzieren kann, damit beide Spieler sofort sehen, aha, der Turm, der hat jetzt noch so viele Trefferpunkte beispielsweise, für das Artefakt eben dasselbe. Dann habe ich die Karten für die Ausrüstungsgegenstände, die ich natürlich anbiete. Das ist ein Deck von paar und 80 Karten, die dann eben einen Shop bilden, und das ist auch quasi eine feste Anzahl, die man für das Spiel benötigt. Man braucht also genau dieses Kartendeck, weil eben vorgegeben ist, dass es zum Beispiel jetzt die Schuhe so und so oft gibt oder den Kraftverstärker, diesen Handschuh so und so oft gibt, und dann damit eben ja gleiche Chance für alle besteht, muss eben genau diese Anzahl dann im Landkarten da sein. Dann die Trefferschablonen, ja, hast du ja bereits erklärt, es gibt drei verschiedene Trefferschablonen, dann gibt es sieben verschiedene Statuseffekte, die man in dem Spiel eben ja bekommen kann. Dafür gibt es für jeden Statuseffekt einen Marker. Das ist so, denke ich, das Spielmaterial. Und dann haben wir natürlich noch ein schickes Regelheft mit 40 Seiten, das wir einmal als Print anbieten und einmal natürlich kostenlos als Download auf der Webseite.
Genau, weil ich habe jetzt hier nämlich, wenn ich jetzt das Spiel beginnen möchte, du hast da unter dem Reiter das Spiel, wie fange ich an, aufgeschrieben, wie man am besten anfängt.
Genau.
Es gibt hier ein Zwei-Spieler-Starter-Set im Sets-Bereich. Das liegt dann bei 200 Euro, also 199 Euro für zwei Spieler. Man bekommt da aber auch gleich die Matte noch dazu, die Karten, die Dschungelbox, wo die ganzen Monster drin sind, und zwei Heldenboxen und kann dann direkt anfangen zu spielen. Alles andere, was man noch braucht, kann man dann kostenlos runterladen. Das habt ihr ja hier schön hingestellt. Es gibt sogar, wenn man es ausprobieren möchte, das Spiel, kann man sich die Print-and-Play-Fassung runterladen und dann eben alles einmal ausdrucken, bis auf die Karte, ne? Die ist wahrscheinlich nicht dabei. Ja. Genau, aber sonst, die kann man sich ja so, sogar auf dem Tisch irgendwie hinstellen und ausmessen, wo die Türme hin müssen. Aber da sind zwei Grundboxen zum Ausdrucken, die Golems, die Türme, die Artefakte, die Kreaturen und Monster.
Ja.
Und eben alles als, und die Karten, alles als Pappaufsteller. Und da lässt sich dann das Spiel zumindest mal komplett kostenlos testen, was ich sehr schön finde.
Wobei es schon, also das ist schon etwas schwierig, ohne jetzt die Spielmatte dann, also ja. Muss man natürlich zugeben, dass es etwas schwierig ist, es ohne die Spielmatte zu testen dann. Also die 45 Euro wird man wohl investieren müssen. Außerdem habe ich die Ausrüstungsgegenstände aktuell auch nicht im Print-and-Play-Bereich. Das heißt, das wären auch nochmal 13 Euro, also die man dann, aber man kann theoretisch ohne Ausrüstungsgegenstände erstmal spielen, um sich einen Blick in die Spielmechaniken dann zu verschaffen, ob einem das System überhaupt zusagt oder nicht.
Ja, du bietest nämlich dann auch noch das Rundum-Sorglos-Paket an.
Genau.
Mit allem, was es gibt. Ja. Da sind wir dann aber auch schon bei 349 Euro. Ne? Also hast du ja selber mal zu mir gesagt, ist nicht günstig, aber da sind dann halt, ich weiß nicht, wie viele Modelle drin, weil da sind ja auch die ganzen Golems und so drin, ne?
Ja, es sind am Ende knapp 60 Modelle, die man eben bekommt für die 349 Euro. Und es ist dann die 36x36 Matte, dann noch zwei, diese Battleboards, wie du sie jetzt genannt hast, diese Kartenmatten quasi, also das ist in dem typischen Magic-Kartenmattenformat da, sag ich mal, also 60 Zentimeter breit und keine Ahnung, paar 20 Zentimeter tief oder 30 oder so, ja. Mhm. Wie halt so eine Magic-Spielmatte oder generell Trading-Card-Spielmatte. Und davon sind zwei in dem Paket mit drin, dann haben wir 24 Golems, 12 Türme, die Artefakte, den Drachen, die Kobra, zweimal Panther, zweimal den Ego und zwei Heldenboxen A5 Helden. Dann haben wir das Regelwerk als Printversion, die Ausrüstungskarten, sämtliche Marker, die es gibt und Schablonen. Also wirklich einmal rundum sorglos. Das ist dann schon ein etwas größeres Paket. Also
das stimmt, ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, da ist halt auch alles drin, ne? Klar, jetzt ja. ich würde das jetzt nicht empfehlen, das zu kaufen, um das Spiel mal auszuprobieren, weil dann hat man halt eine riesen Latte an Modellen, aber das ist jedem selbst überlassen. Weil es gibt ja, wie gesagt, auch das Zweispieler-Starter-Set in etwas kleiner und man kann ja alle Komponenten auch noch einzeln kaufen. Also es gibt die Marker auch komplett einzeln.
Genau, im Grunde gibt's alles auch einzeln, was ich in dem Set anbiete und aktuell arbeite ich tatsächlich auch noch an eine Low-Budget-Version, die auch so in etwa um die 200 Euro liegen wird, bei dem dann man sich eben das Ausdrucken der Print-and-Play-Türme und so weiter sparen kann, weil dann so kleine Marker einfach anstelle der Golems und Türme beispielsweise enthalten sind. Wann das dann fertig ist, kann ich aktuell noch nicht einsehen, aber der Kollege arbeitet quasi bereits an der Ausarbeitung dieser kleinen Marker, dass wir dann da spielbereites, kleines Starter-Set dann eben haben, bei dem man nicht noch hergehen muss und zwei Stunden lang mit der Schere mühsam dann die Golems und so weiter ausschneiden.
Ja. Ja, richtig. Also du hast auch noch Pläne für die Zukunft, ne? Also der 25. Held ist ja gerade in der Entwicklung, wenn ich das richtig verstanden
genau,
habe.
Genau, der liegt gerade schon beim Sculptor auf dem Tisch, wenn ich es mal so nennen darf. Ja, der ist gerade in der Mache.
Und was hast du da sonst noch am Horizont?
Relativ viel. Also das Spielsystem an sich bietet natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Also vielleicht hole ich da auch ein bisschen weiter aus. Bei den Computerspielen beispielsweise ist es so, dass es für verschiedene Helden beispielsweise verschiedene Skins gibt. Das heißt, ich habe einen Helden einmal in seiner normalen, so wie er halt ausschaut. Und dann gibt's keine Ahnung, zu Ostern irgendeinen Osterhasen-Skin davon oder zu im Sommer dann irgendeinen Skin, also wo der Held dann einfach, keine Ahnung, in Badehose, ja, mit, was weiß ich, diesem Baywatch-Rettungsbojen-Dings da rumrennt oder so. Und ja, so, ich habe beispielsweise den ersten Skin jetzt zu Weihnachten letzten Jahres veröffentlicht. Das war Santa Elmar. Das war einfach der Druide, den ich für die Alisanen bereits habe. Einmal als Nikolaus-Variante. Im Grunde ändert sich an den Regeln zu dem Charakter natürlich gar nichts. Er sieht einfach nur anders aus.
Und die Karte ist angepasst.
Und die Karte ist natürlich angepasst. Ja, die Karte hat wesentlich mehr Rotelemente jetzt für den Santa Elmar. Und hat natürlich eine schöne Schneelandschaft als Hintergrund dann und ein neues Artwork mit dem Weihnachtsmann Elmar dann. Und ja, solche Dinge sind natürlich für die Zukunft auch noch in der Planung. Genauso wie aktuell wir am 5. Fraktion arbeiten. Da möchte ich aber jetzt noch nicht allzu viel dazu sagen. Das wird auf jeden Fall auch was relativ Modernes sein. Also wieder ein bisschen weg von dem klassischen Fantasy-Genre. Um so ein bisschen die Brücke noch zu schlagen, weil aktuell die Cyberpunks so ein bisschen einsam sind, was eben modernere Charaktere angeht. Und mit der neuen Fraktion, das wird so ein bisschen militärisch angehauchte Söldnertruppe, sowas, so in die Richtung wird's gehen. Aber mehr möchte ich aktuell dazu noch nicht sagen. Dann, was geplant ist, ist aktuell beispielsweise haben wir ja die Golems als kleine Minions, wie man es im Fachjargon eben sagt. Die Golems, die sind ja auch sehr Fantasy-lastig angehaucht. Die Türme im Gegensatz dazu, die sind eher so ein bisschen Cyberpunk-mäßig jetzt aktuell. Und das bietet natürlich auch noch Optionen, dann Türme passend zu den einzelnen Völkern zu bringen. Vielleicht mal einen Fantasy-Turm und noch einen bisschen asiatisch angehauchten Turm. Und bei den Golems eben dasselbe, also da sind eben sehr viele Möglichkeiten da. Dann haben wir auch, aktuell planen wir mit einer Stadtmatte noch, also dass wir eben, aktuell ist es ja so ein bisschen, ja, Gebirge mit so ein bisschen Dschungel dazwischen und so Feldwege als Spielmatte und dasselbe dann nochmal in eine Stadt einfach zu bringen, wo wir dann Straßen haben und statt dem Gebirge dann eben Gebäude, die dann eben die Wege voneinander trennen und dann haben wir statt dem Dschungel dann irgendwelche Hinterhöfe, in dem dann eben, keine Ahnung, statt einem Panther halt vielleicht ein Straßenhund steht oder so, also auch für die Kreaturen, soll es dann längerfristig noch Alternativmodelle geben mit auch anderen Stats, sodass die Spieler sich vor dem Spiel mehr oder weniger entscheiden können, welche Kreaturen sie dann am Ende spielen möchten. Also Ideen sind sehr viele da, aber es braucht natürlich alles auch seine Zeit, das alles auszuarbeiten. Ja.
Ja, dazu muss man sagen, das ist ja auch ganz klar eine finanzielle Sache. Du bist ja nicht bei Kickstarter oder so, sondern das ist dein Projekt. Du hast ein kleines Team, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber du machst das alles mit Eigenkapital und Herzblut, vor allem Herzblut.
Das ist halt ja, genau. Ja. Im Grunde ist es so, das ist halt alles eigenfinanziert. Und wir sind ein ganz kleines Team. Also ich arbeite hauptsächlich mit einem Sculptor aus Hamburg zusammen, der für mich die Modelle eben designt. Ich hatte früher noch einen zweiten, aber da hat das Schicksal ein bisschen zugeschlagen. Daher kann ich mit dem jetzt aktuell eben nicht mehr zusammenarbeiten. Dann habe ich eben ein Designstudio, das mir die Artworks eben macht und noch einen Illustrator in Berlin, der mit dem ich viel eben zusammenarbeite, der mir dann das Regelwerk und die Karten und so weiter setzt. Und ja, so sind es halt sehr, also alles sehr klein und familiär und ja, das macht es etwas schwieriger, sag ich mal, als wenn jetzt eine Riesenfirma irgendwo dahinter steht, die quasi mit Geld um sich wirft und da im Monat 30 neue Dinge rausbringt oder so. Das ist einfach nicht realistisch für uns, auch aufgrund dessen, dass es alles auch Leute sind, zum Beispiel mein Sculptor, der arbeitet für mich halt nur in seiner Freizeit mehr oder weniger und ist nicht hauptberuflich quasi Sculptor. Das ist schon dann, ja, da muss man sich ein bisschen arrangieren, sag ich mal. Ja. Wenn ich dem sage, ich brauche jetzt nächsten Monat 5 Modelle, dann zeigt er mir die Nase irgendwie. Funktioniert nicht. Ja. Aber muss ja auch nicht. Also.
Aber es ist schön zu sehen, dass das so ohne irgendwie eine große Firma im Hintergrund oder ohne eine große Kickstarter-Kampagne, sondern einfach so aus dem Privaten raus so ein schönes Projekt auch entsteht. Ne? Also es ist halt einfach, so geht's halt auch.
Unbedingt. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, da nochmal Grüße an den Asgard Aschaffenburg. Also ohne die vortreffliche Unterstützung quasi aus dem Verein wäre das ganze Projekt auch von vornherein halt zum Scheitern verdammt gewesen. Also ja, ich möchte jetzt nicht anfangen, da Namen zu nennen, weil ich sonst bestimmt jemanden vergesse, der dann am Ende stinkig ist oder so. Aber also das Erstlektorat hat ein Freund von mir eben gemacht. Dann die Platte hat unser Vereinsvorstand gebaut. Dann die ersten Vitrinenmodelle wurden von Vereinskollegen bemalt. Dann die Story zu den einzelnen Helden, die stammt aus der Feder von Vereinskollegen. Also das ist schon ein großer Teil auch Projekt vom Asgard Aschaffenburg, sag ich mal. Also ohne die wäre The Exalted Ones jetzt auf jeden Fall nicht da, wo es jetzt ist. Testspieler, Leute, die mit mir auf Messe fahren, also sehr viel Unterstützung eben da.
Sehr, sehr schön. Gibt es noch etwas, was du jetzt unbedingt mitteilen möchtest? Weil wir haben ja jetzt schon sehr viel abgedeckt, würde ich mal sagen. Ich finde, wir haben das Spiel ganz gut erklärt, so in der Kürze der Zeit, dass eben möglich ist. Wo kann man denn zum Beispiel mal ein Testspiel machen? Oder wo findet man dich denn auf einer Messe oder irgendwie so, wenn man jetzt neugierig geworden ist?
Ja, auf der Ad Armacon im Mai und dann auf dem Rhein-Main-Multiversum in Nidderau im September. Weiter habe ich jetzt für dieses Jahr tatsächlich noch keine Pläne. Ansonsten ist natürlich auch für Leute aus Aschaffenburg jederzeit die Möglichkeit, bei uns im Vereinsheim quasi einen Termin zu vereinbaren. Also wir haben einen Vereins-Discord-Server, der auch öffentlich zugänglich ist. Und darüber erreicht man mich auch sehr gut. Oder auch über die Webseite www.cagames.de, über quasi, da gibt es dann E-Mail-Kontakt eben. Und da kann man auch jederzeit dann Testspiel mit mir persönlich dann in Aschaffenburg vereinbaren. Haben auch schon einige Leute von außerhalb wahrgenommen mittlerweile. Also
ansonsten, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, bist du auch hier bei uns auf dem Discord.
Genau.
Oder ihr schreibt was unter in die Kommentare und dann leiten wir es weiter.
So ist es, ja. Genau. Ich habe auch also schon öfters dann Testspiele überregional vermittelt. Also ich habe eine kleine Spielergruppe in Norddeutschland beispielsweise, die ich nach der Spiel letzten Jahres so ein bisschen zusammengebracht habe und auch in anderen Regionen. Also es findet sich immer ein Weg. Also im Zweifel, wenn Spieler gesucht sind, einfach mal mit mir Kontakt aufnehmen und ich schaue dann, ob ich was in der entsprechenden Region organisiert bekomme. Also das funktioniert eigentlich sehr gut.
Wie gesagt, ich habe unser Testspiel sehr genossen. Es war wirklich cool. Es ist ein schön gebalancedes Spiel und es ist für jeden geeignet, der Bock hat, sich mit seinem Kontrahenten auch zu messen und eine schöne Taktik auszuarbeiten und halt auszuprobieren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon sehr kompetitiv, bietet sich auch super als Turniersystem an, sag ich mal. Also
ja, das stimmt. Das war auch mein erster Gedanke, als ich es gespielt habe, weil man greift halt gemeinsam auf den gleichen Pool zu und nur die Zusammenstellung der Helden entscheidet halt darüber, wie gut, und die Taktik entscheidet halt darüber, wie gut ich dann in dem Moment vorwärts komme. Das ist halt echt cool. Also ich mag sowas. Das ist halt ein in sich geschlossenes System.
Ja, unbedingt. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja.
Christoph, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein System. Vielen Dank, dass du das überhaupt entwickelt hast und damit so viel Liebe und Herzblut rangehst. Auch danke an den Asgard Aschaffenburg für die unzähligen Proberunden und die ganze Unterstützung von so einem Projekt. Das ist halt auch toll zu sehen, was die Clubarbeit in den einzelnen Hobbyclubs so nach vorne bringt. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als wenn ihr es ausprobieren wollt, schaut auf der Seite vorbei, guckt euch die Print-and-Play-Geschichte mal an, probiert's aus auf einer Messe. Es ist auf jeden Fall ein Test wert. Ich habe es auch gemocht und das, obwohl ich kein kompetitiver Spieler bin. Es ist mir nicht so inhärent, dieses Kräftemessen, aber auch ich fand's sehr, sehr cool. Hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Christoph. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst uns die Kommentare gerne unter dem Podcast hier da und sagt, was ihr davon haltet. Ja, und dann war's das für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys. Gerne könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns entweder eine Spende über paypal@magabotato.de zukommen lasst oder uns auf www.patreon.com/magabotato abonniert. Weiterhin freuen wir uns auch immer über gespendete Stunden für Auphonic. Den Button hierfür findet ihr auf unserer Website www.magabotato.de. Vielen Dank fürs Hören und bis bald!